Sehr geehrte Frau Emminger, sehr geehrter Herr Seid, sehr geehrter Herr Bonanni, geschätzte Gäste, auch an den Bildschirmen, guten Abend. Das Thema unserer Veranstaltung ist seit 12 Tagen von hoher Aktualität. Die Cum-Ex-Chefermittlerin der Staatsanwaltschaft Köln hat gekündigt. Cum-Ex-Geschäfte haben sich zum größten Steuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik entwickelt. Banker, Top-Anwälte, Wissenschaftler, ein perfides Netzwerk von Experten hat sich formiert, um den deutschen Staat und damit dessen Bürger zu bestehlen. Einmal bezahlte Kapitalertragsteuer wurde mehrfach von den Finanzämtern zurückgefordert. Die Staatsanwältin Anne Bohilger nahm es seit mehr als 10 Jahren mit der weltweiten Finanzelite auf, um den Cum-Ex-Skandal aufzuarbeiten. Dabei wurde offenbar, der Staat war keinesfalls ahnungslos. Der Steuerdiebstahl vollzog sich unter den Augen des Staates. Diesen Titel trägt das Buch von Massimo Bonanni, das am 11. Januar 2024 in einer erweiterten Neuauflage erschien. Wer setzte diesem Diebeszug ein Ende? Hier kommt der Wirtschaftsanwalt Professor Dr. Eckhard Seid ins Gespräch. Im Rahmen eines Mandats für eine Schadenersatzklage gegen die Schweizer Bank Sarasin spielten interne Dokumente der Bank eine Rolle, die Eckhard Seid von Informanten zugespielt wurden. Diese internen Dokumente gaben Aufschluss über das Cum-Ex-Konzept. Eckhard Seid stellte diese Dokumente im März 2013 dem Bundeszentralamt für Steuern und der Staatsanwaltschaft Köln zur Verfügung. Seine Enthüllungen lösten umfassende Ermittlungen zum Thema Cum-Ex-Geschäfte aus. Diese Dokumente hat er aber auch der Staatsanwaltschaft Zürich und der eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA zur Verfügung gestellt. Zum Dank wurde Eckhard Seid von der Staatsanwaltschaft Zürich zusammen mit seinen beiden Informanten angeklagt. Zunächst vor dem Bezirksgericht Zürich. Es erfolgte ein Urteil vom 9. April 2019. Vom Vorwurf des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes wurde er freigesprochen, aber wegen Vergehen gegen das Schweizerische Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen schuldig gesprochen. Neben Eckhard Seid ging auch die Staatsanwaltschaft Zürich in Berufung. Der Fall landete vor dem Obergericht des Kantons Zürich. Das fasste am 19. Dezember 2021 den Beschluss, Herrn Seid freizusprechen mit der Begründung, die Staatsanwaltschaft Zürich sei befangen, weil sie Ermittlungserkenntnisse mit der Bank Sarasin geteilt hat. Es folgte die Beschwerde der Staatsanwaltschaft beim Bundesgericht in Lausanne, natürlich. Die Staatsanwaltschaft lässt sich in der Schweiz es nicht gefallen. Urteil vom 25. August 2022. Die Beschwerde wird gut geheißen. Grund, einfache Verfahrensfehler oder vorläufige Meinungsäußerungen eines Staatsanwalts zu einem laufenden Verfahren können in der Regel keinen objektiven Anschein der Befangenheit begründen. Das Verfahren liegt jetzt wieder beim Obergericht des Kantons Zürich. Es geht also weiter um die Frage, ob in der Schweiz das Interesse von Banken an der Geheimhaltung illegaler Praktiken Vorrang gegenüber dem öffentlichen Interesse hat und auch Vorrang gegenüber den Interessen der Bankkunden. Aber kommen wir zurück nach Deutschland. Ich gebe jetzt das Pult frei von Massimo Bonanni. Er stellt zunächst kurz sein Buch vor, mit dem Schwerpunkt auf dem Kapitel, das Eckhard Seid gewidmet ist. Anschließend erklärt er uns mit einem Rollenspiel die arbeitsteilige, hochkomplizierte Bandenkriminalität der Cum-Ex-Akteure. Ich hoffe, dass im Publikum die Bereitschaft besteht, bei diesem Rollenspiel mitzuwirken. Lieber Massimo Bonanni, die Bühne gehört Ihnen.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen in wirklich sehr schönen Räumlichkeiten und auch einen Gruß an die, die an den Bildschirmen zugucken, um sich über das Thema zu informieren, das mich jetzt journalistisch gesehen so seit 6,5 Jahren beschäftigt, nämlich Cum-Ex. Um ein paar Rahmenbedingungen zu geben, dieser Steuerskandal, strafrechtlich gesehen ist es eine Steuerhinterziehung, tatsächlich ist es aber nichts anderes als ein Griff in die Staatskasse, in das Geld, das alle ehrlichen Steuerzahler eingezahlt haben, das Geld, das wir brauchen für Bildung, Soziales, Verteidigung, Sicherheit, für so vieles, was in diesen Tagen bei dem Stopfen der Haushaltslöcher auch deutlich wird. Und was mich besonders gepackt hat bei diesem Thema ist, deswegen auch das Buch Unter den Augen des Staates, dass das nicht eine Sache ist, die verdeckt abgelaufen ist, die niemand gesehen hat, die niemand hat kommen sehen, sondern es ist tatsächlich so, dass Cum-Ex seit mehreren Jahrzehnten läuft, dass in den 90er Jahren bereits ein sehr aufmerksamer Börsenprüfer namens August Schäfer die ersten Fälle entdeckt hat, damals schon zur Staatsanwaltschaft gegangen ist. Und wie von Zauberhand immer wieder, wenn die Politik informiert wurde, die Justiz informiert wurde, die Bankenaufsicht BaFin von Whistleblowern detailliert informiert wurde, wie 2007 geschehen, es geschah sehr lange sehr wenig. Und es gibt so einen Wendepunkt, der hat mit Herrn Seid zu tun, der hat auch mit der Dame zu tun, auf die er dann gestoßen ist bei der Staatsanwaltschaft Köln, nämlich die Oberstaatsanwältin Anne Brohrhilker. Im Jahr 2013 ging diese Ermittlung los. Und so steht mein Buch auch auf zwei Säulen. Die eine Säule ist dieses Staatsversagen, das ich versuche zu dokumentieren, zu entlarven und auch möglichst anschaulich zu machen. Diese Kapitel sind auch immer mit einem Bundesadler versehen. Und dann gibt es eben diesen wahren Krimi, der genau in dem Moment anfängt, als der erste Fall bei Frau Brohrhilker landet. Ich habe das Buch überarbeitet und im Januar neu rausgebracht. Und jetzt im April sieht man schon, eigentlich müsste schon wieder das nächste Kapitel geschrieben werden. Denn tatsächlich war es so, dass ich die Gelegenheit hatte, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, Frau Brohrhilker exklusiv zu interviewen über ihren Schritt, dass sie die Staatsanwaltschaft verlässt. Und natürlich ist das, wie in jedem guten Krimi, sozusagen wieder eine neue Wendung der Geschichte, bei der man, aber darüber werden wir gleich sicherlich in der Diskussion sprechen, auch drüber nachdenken muss, was das eigentlich bedeutet für die weitere Aufklärung. Ich werde heute ganz wenig lesen, aber um ein bisschen einen Appetizer zu geben, würde ich einmal wirklich in die Anfänge der Geschichte gehen, weil sie eben auch mit Herrn Seid zu tun haben und vielleicht, um einmal ein bisschen zu zeigen, dass Cum-Ex auch vielleicht auch ein bisschen wie ein Krimi sich anfühlen und hoffentlich auch lesen kann. Ruhig liegt der scharfkantige, fünfstöckige Flachdachbau in der Morgendämmerung. Ein paar Lichter brennen. Ein paar Gestalten huschen durch die Drehtür ins Innere des Landeskriminalamts Düsseldorf. Die Luft riecht mehr nach Frühling, denn nach Herbst. Das Nordseetief Livia kann an diesem 14. Oktober 2014 dem Rheinland nichts anhaben. Und so ist die Luft schon am frühen Morgen milde 11 Grad warm, als eine zierliche Gestalt mit aschblonden, schulterlangen Haaren das LKA-Gebäude ansteuert. Hastig durchquert Staatsanwältin Anne Brohrhilker den modernen Glaskubus, der dem Kriminalamt als Eingangsbereich dient. Die junge Frau mit Hornbrille eilt in den linken Teil des Gebäudes, der für Ermittlungen vorgesehen ist. Sie hastet ein paar Stufen hinauf, durch eine Sicherheitstür, dann betritt sie die Einsatzzentrale. Hier arbeitet jener Trupp der besonderen Aufbauorganisation, der bei der Kriminalpolizei für besondere Lagen zuständig ist. In ihrem jungen Berufsleben hat Brohrhilker, zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt, schon manch eine Razzia miterlebt. In der Regel gab es dann einen einzelnen Einsatzleiter, der eine Schar von Polizisten unterwies. Nicht selten war sie selbst mit vor Ort und durchkämmte Schubladen auf der Suche nach Beweismitteln. Doch die Aktion an diesem Dienstagmorgen, die spielt in einer anderen Liga. Vor Brohrhilker öffnet sich ein Großraumbüro, etwa so groß wie eine Gymnastikhalle. Die Wände sind weiß und kahl, der Boden, wie fast überall im LKA, mit dunkelroter Teppichware ausgelegt. Die Fenster der Einsatzzentrale sind von außen nicht einsehbar. An der Stirnseite des Raumes sitzt der Polizeiführer. Er hat heute das Kommando. Neben ihm rücken weitere Verantwortliche die Stühle an den Führungstisch heran. Heute ist eine halbe Fußballmannschaft nötig, um diesen Großeinsatz mit mehr als 1000 Beamten in 11 Ländern zu koordinieren. Von den Plätzen der Einsatzleitung aus ragen 4 Reihen weißer Tische in den tiefen Raum. Überall stehen Monitore, Telefone, Computer. Dazwischen Kabelgewirr. Schier unaufhörlich strömen Frauen und Männer herein, 60, vielleicht 70 Personen. Rechner fahren hoch, Headsets werden aufgesetzt. Experten für die Rechtshilfe im Ausland richten sich ebenso auf einen langen Tag ein wie die Unterabschnittsführer. Sie sind Ansprechpartner für die Polizisten, die heute vor Ort bei den Durchsuchungsobjekten im Einsatz sind. Auf der anderen Kopfseite des Raums, gegenüber der Einsatzleitung, sind große Leinwände angebracht. Beamer füllen sie mit Leben. An diesem Dienstagmorgen ist dort eine Landkarte zu sehen. Länder wie Malta, Luxemburg und die Schweiz sind zu erkennen. Neben der Landkarte erscheint eine Tabelle. Sie stellt eine Art Einsatztagebuch dar. Minute für Minute wird hier eingetragen werden, was vor Ort bei der Durchsuchung geschehen ist. Noch sind ihre Zeilen jungfräulich. Etwas am Rande, an einem Schreibtisch mit Telefon, hat auch Brohilker ihren Platz gefunden. Sie sitzt dort beinahe wie eine Zuschauerin. Dabei sind wegen ihr heute alle hier. Wegen ihr lauern gerade hunderte Fahnder. In Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, England, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, auf Malta, den britischen Jungferninseln, in den USA und selbst in Australien auf das Startzeichen des Einsatzleiters. Anne Brohilker ist die leitende Staatsanwältin. Ein Jahr hat sie für diese Großrazzia gekämpft. Diese umfassende Maßnahme gegen alle Widerstände durchgeboxt, sie gemeinsam mit Kriminalbeamten akribisch vorbereitet. Um 7.30 Uhr erteilt der Polizeiführer das Kommando. Zugriff. Über das Handy geben Polizisten Rückmeldung vom Einsatzort. Die Kollegen in der Einsatzzentrale erteilen weitere Anweisungen. Der Lärmpegel in dem Raum schwillt an. In diesen Minuten verschaffen sich Polizisten, Steuerfahnder und Staatsanwälte gleichzeitig Zutritt zu namhaften Unternehmen. Sie gehen in Büros, aber auch in Wohnhäuser und eine Lagerhalle. Sie suchen nach Aktenordnern, E-Mails, persönlichen Notizen. Beweise für mögliche Steuerbetrügereien, die Banker, Aktienhändler und Berater Cum-Ex getauft hatten. Gebannt blickt Brohilker auf die große Leinwand. Im Einsatztagebuch rattern die Meldungen nur so herunter. Ein Ampelsystem veranschaulicht den Status einer jeden Durchsuchungsmaßnahme. Rot bedeutet, Ausführung steht noch aus. Gelb symbolisiert, wir sind drin. Grün steht für erledigt. Die Razzia an diesem Dienstagmorgen markiert den Anfang der größten Ermittlungen in Wirtschaftssachen, die Deutschland je gesehen hat. Die Cum-Ex-Fälle werden Staatsanwältin Brohilker in die höchsten Ebenen einiger der größten Banken und Beratungsfirmen der Welt führen. Sie werden ja auch tiefe Einblicke in die Verstrickungen des Staates mit einer regelrechten Steuerbetrugsindustrie verschaffen. Gleichzeitig bedeutet die Razzia aber auch ein Ende. Drei Jahrzehnte, in denen Banker, Aktienhändler und Berater weitestgehend ungestört und oftmals unter den Augen des Staates die deutsche Staatskasse plündern konnten, sind nun für viele maßgebliche Akteure vorbei. Seit dem Tag der Razzia ist Anne Brohilker für viele der angesehenen, reichen und mächtigen Cum-Ex-Hinterleute eine ungebetene Mieterin im Kopf. Eine lästige Plage, die sie nicht mehr loswerden sollen. An den Zeilen sieht man jetzt, dass sie schon überholt sind, denn zumindest in der Rolle der Staatsanwältin sind sie jetzt eben nun doch los. Aber in einer anderen Funktion vielleicht dann eben auch nicht. Diese Razzia 2014, das ist nicht zufällig der Startpunkt der Geschichte, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Denn das war wirklich zum ersten Mal so, dass jemand sehr breit und systemisch reingegangen ist in diese ganze Industrie. Und man hat die ganzen Akteure, diese ganzen Länder ja gehört, in denen sie durchsucht haben bei dieser Razzia. Und das Erstaunliche ist, diese Razzia, die beschäftigt sich nur mit einem einzigen Cum-Ex-Fall. Also heute wissen wir von 120 Ermittlungskomplexen. Damals war es dieser eine Komplex und allein der hat schon diese Großrazzia hervorgebracht. Und wie dieser Fall zu Frau Brohilker kam, einen kleinen Zeitsprung davor, 2013, da möchte ich jetzt einmal nochmal ansetzen. Denn, das habe ich ja schon gerade gesagt, das hat mit Herrn Seid zu tun. Wir stellen uns Frau Brohilker vor, die gerade den Fall bekommen hat. Das Bundeszentralamt für Steuern ist mit ein paar Mitarbeitern vorbeigekommen und legt ihr eine Akte auf den Tisch. Die Akte des Bundeszentralamts liegt vor ihr, sie ist noch überschaubar, birgt jedoch einen Schatz. Es ist ein Schreiben des Stuttgarter Rechtsanwalts Eckart Seid. Im März 2013 hatte er sich an das Bundeszentralamt gewandt. Er vertrete einen südwestdeutschen Unternehmer, der sich um 47 Millionen Euro geprellt fühle. Dieser Unternehmer war niemand Geringeres als der Gründer der Drogeriemarktkette Müller, Erwin Müller. Ein Mann, dem ein Milliardenvermögen attestiert wird. Eigentlich sei es dem Anwalt nur darum gegangen, nach einem missglückten Investment Müllers Geld zurückzuholen. Unwissend sei Müller, so schreibt sein Anwalt Seid, in eine fragwürdige Geldanlage gelockt worden. Erst durch eine intensive Recherche sei er auf ein System namens Cum-Ex gestoßen, bei dem die Akteure eine riskante Wette eingingen, nämlich die, nicht von den Finanzbehörden erwischt zu werden. Beteiligt seien Privatbanken wie das Schweizer Geldhaus Safra J. Sarasin und die feine Hamburger Adresse MM Warburg, ebenso wie eine Investmentbank aus Australien und amerikanische Pensionsfonds. Sie alle hätten zusammengewirkt, um sich Kapitalertragssteuern erstatten zu lassen, die zuvor nie jemand abgeführt habe. Sprich, ein Griff in die Staatskasse. Eckhard Seid entstammt einer Anwaltsfamilie in fünfter Generation. Sein Studium absolvierte er zur gleichen Zeit wie ein gewisser Olaf Scholz an der Universität Hamburg im Rahmen der einstufigen Juristenausbildung. Die Uni galt als links. Seid bezeichnet sich selbst als bürgerlicher Linker, macht keinen Hehl daraus, die Grünen zu wählen. Als der Experte für Steuerstrafrecht den Cum-Ex-Fall auf den Schreibtisch bekam, ging es für ihn auch um die Gerechtigkeitsfrage. Eliten, die sich zulasten der Allgemeinheit die Taschen vollstopfen? Ein Unding. Der Anwalt, der in seiner Freizeit als Rennradfahrer, Bergsteiger und Tourengänger den Kick sucht, scheut auch beruflich das Risiko nicht. Er fuchste sich in die Sache rein. In vielem, das er herausfand, wird er Recht behalten. Nur an einer Stelle hat er sich verzettelt. Er hätte nie damit gerechnet, dass ihm selbst irgendwann eine Gefängnisstrafe drohen würde. Doch die Schweiz wird später den deutschen Anwalt wegen der Anstiftung zur Wirtschaftsspionage verfolgen. Dass es in Sachen Cum-Ex überhaupt zu einem Streit zwischen Erwin Müller und den Initiatoren des Geldgeschäfts gekommen war, lag daran, dass die Wette in diesem Fall eben nicht aufgegangen war. Der Fiskus hatte Lunte gerochen, die Millionen nicht ausgezahlt. Plötzlich flossen nicht die versprochenen 12% Rendite. Müller und andere Investoren blieben auf dem Trockenen sitzen. So etwas mögen nicht nur Schwaben gar nicht gerne. Und so hinterfragten Müllers Anwälte jene Aktiengeschäfte kritisch, denen der Milliardär blind zu vertrauen schien, solange seine Gewinne flossen. Mit dem Eifer eines Ermittlers ging nun der Anwalt des Milliardärs der Sache nach, nutzte seine vielen Kontakte in der Steuer- und Finanzszene, gewann sogar Insider der Privatbank Sarasin als Informanten und richtete sich auch an die Strafverfolgungsbehörden, um weitere Schaden von der Bundesrepublik abzuwenden, wie er schrieb. Besonders beim Blick auf die Zahlen, die Seid in seinem Schreiben zusammengetragen hatte, schnellt Breuhilkers Puls in die Höhe. Nur bei diesem einen Geschäft, bei dem Erwin Müller geprellt worden sei, hätten die Initiatoren Anlegergelder in Höhe von 250 Millionen Euro eingesammelt. Dieses Kapital sei wiederum gehebelt worden. Mit anderen Worten, weitere Banken hätten bis zu 1 Milliarde Euro an Kredit hinzugegeben. Mit dieser Riesensumme habe man schließlich versucht, den Staat um 300 bis 600 Millionen Euro zu prellen. Hinter all dem, behauptet Seid, steckten Berater, die nicht nur Anleger wie Erwin Müller angeworben hätten, sondern das ganze Modell auch mit initiiert. Diese Hintermänner hätten sich selbst hemmungslos die Taschen vollgestopft, über eine Firma in Luxemburg riesige Millionensummen für sich selbst eingestrichen. Der Anwalt nennt die Namen zweier Rechtsanwälte, Hanno Berger und Kai-Uwe Steck. Breuker ist auf Betriebstemperatur. Ein Steuermodell, mit dem der Staat um dreistellige Millionensummen geprellt wird, bei dem Luxemburger Firmen, internationale Investmentbanken, hoch angesehene Privatbankiers und milliardenschwere Investoren mitmachen? Hinter all dem sollen zwei Rechtsanwälte stehen? Und wenn das alles stimmen sollte, wie konnte dem Fiskus angesichts der astronomischen Summen ein solcher Diebstahl entgangen sein? Das sind die Fragen, die Frau Breuker sich stellt, und damit möchte ich eigentlich zu dem letzten kleinen Appetizer-Stück kommen, denn in den Unterlagen, die Herr Seid da zur Verfügung gestellt hat, da war noch ein weiterer kleiner Schatz. Das war nämlich ein Steuergutachten dieses besagten Steueranwalts Hanno Berger, der mittlerweile doch durchaus mehreren Menschen bekannt ist, weil er inzwischen und dank dieses wahren Krimis sozusagen im Gefängnis sitzt wegen Cum-Ex. Es geht also um dieses Steuergutachten, das Frau Breuker hat. Die Unterlage stammt von einer beteiligten Bank. Das Gutachten soll offenbar beweisen, dass Cum-Ex-Geschäfte legal sind, dass die Beteiligten lediglich eine Gesetzeslücke ausnutzen. Doch je mehr sich Breuker einliest, desto öfter kommt ihr das Lieblingssprichwort ihres Vaters in den Sinn, dem erfahrenen Wirtschaftsprüfer. There is no free lunch. Auf den Finanzmärkten, so die Botschaft, gibt es nichts umsonst. Selbst wenn etwas kostenlos erscheint, gibt es immer jemanden, der den Preis dafür zahlt, früher oder später. Der Gewinn des einen geht zu Lasten des anderen. Was in dem Dokument umständlich ausgebreitet wird, steht in einem geradezu grotesken Widerspruch zu dieser Regel. Sie liest das Gutachten eines Steueranwalts namens Hanno Berger noch einmal. Dutzende Seiten, voller Bandwurmsätze und Paragraphenreihen. Schon die Überschrift klingt so verlockend wie Karies im Weisheitszahn. Gutachten zur steuerlichen Bewertung einer Strategie zur Ausnutzung von Marktineffizienzen beim Handel mit Aktien über den Hauptversammlungsstichtag nach ESDG, KSDG. Gewinne, so stellt es dieser Hanno Berger dar, erwachsen bei Cum-Ex-Geschäften aus Marktineffizienzen. Als würden sie vom Himmel fallen, irgendwie magisch, wie das Kaninchen aus dem Hut. Die Fahnderin ist misstrauisch. Woher stammt der Gewinn dieser Deals? Wer zahlt das Mittagessen? So sehr Brohrhücker es auch dreht und wendet, sie kommt immer zu dem gleichen Verdacht. Die Cum-Ex-Geschäfte haben weniger mit dem geschickten Ausnutzen ineffizienter Märkte zu tun, als mit der schlichten Möglichkeit, sich in Deutschland eine Steuer erstatten zu lassen, die einem nicht zusteht oder die im schlimmsten Fall niemals jemand zuvor bezahlt hat. So viel aus dem Buch. Wen es weiter interessiert, das kann man auch da vorne, glaube ich, bekommen. Aber die Frage, die Frau Bolker hier umtreibt zu Beginn ihrer Ermittlungen, das ist, glaube ich, das, wovor ich und wir alle am meisten Angst haben heute Abend. Aber gehen wir es an. Also wir wollen einmal Cum-Ex verstehen. Es wurde ja jetzt schon angedroht, ich werde es versuchen, mit einem Rollenspiel näher zu bringen. Jeder kann sich schon mal überlegen, ob er bereit wäre, auf die Bühne zu kommen. Ich brauche drei Personen, die nur dastehen und nichts sagen müssen und eigentlich auch nicht sehr viel tun müssen. Also wenn da gleich jemand bereit wäre, ich hole jetzt meine mittlerweile berüchtigte Requisite dafür und jeder kann ja schon mal überlegen, ob da irgendwer mitmachen würde. Wunderbar. Ist das an? Super. Genau, eine Person, das wäre noch ganz nett, wenn eine Person dieses Duo ergänzen würde. Wunderbar, da sind wir zu dritt. Perfekt. Im ersten Teil sind Sie auch noch gar nicht gefragt, da können Sie einfach Bella Figura machen. Genau, um Cum-Ex zu erklären, möchte ich Sie mitnehmen zu einer Alltagssituation, die, glaube ich, Ihnen allen bekannt ist, genau wie mir. Wir sind gerade im Supermarkt und wir haben eine Pfandflasche, die wir zurückgeben. Also wir gehen im Supermarkt zum Pfandautomaten, wir geben die Flasche ab, legt jetzt mal hier hin. Wir bekommen was dafür, nämlich ein Pfandbon. Und mit dem Pfandbon gehen wir im Supermarkt an die Kasse und bekommen hier unser Geld zurück. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Was hat das mit Cum-Ex zu tun? Bei Cum-Ex passiert ganz, ganz stark vereinfacht etwas Ähnliches. Cum-Ex wird betrieben, da geht es ja um die Kapitalertragssteuer. Das heißt, eigentlich geht es um Aktionäre. Also Menschen, die Aktien haben, die besitzen einen Anteil an Unternehmen und einmal im Jahr bekommen Sie, wenn es gut läuft und es ein gutes Unternehmen ist, eine Gewinnbeteiligung, die sogenannte Dividende, ausgeschüttet. Diese Dividende, die ist besteuert in Deutschland. Seitdem auch Steinbrück Finanzminister war, der ganz trotzig gesagt hat, lieber 25% auf X als nix, beträgt diese Kapitalertragssteuer, so heißt die Steuer auf diese Gewinne, 25%. Das heißt, jeder, der eine Aktie besitzt, der seine Gewinnanteile, seine Dividende bekommt, dem werden 25% dieser Gewinne als Quellsteuer automatisch abgezogen. So ähnlich wie bei der Einkommenssteuer beim Arbeitgeber. Man bekommt aber, jeder, der Aktien besitzt, weiß das, dann auch eine Bescheinigung darüber, eine Steuerbescheinigung. Und in bestimmten Fällen ist es möglich, dass man sich diese Steuer erstatten lässt, weil es Ausnahmeregelungen gibt, die der Staat geschaffen hat. Früher war das zum Beispiel, also man wollte verhindern, dass Menschen zum Beispiel zweimal diesen Gewinn besteuern müssen. Oder die Altersvorsorge sollte subventioniert werden oder Ähnliches. Das heißt, in bestimmten Fällen hat halt ein Aktienbesitzer, der die Dividende bekommen hat, darauf Steuern bezahlt hat und eine Steuerbescheinigung bekommen hat, das ist sozusagen das Äquivalent zum Pfandbon, der konnte zur Kasse gehen mit seiner Steuerbescheinigung, die abgeben und hat dann sein Geld zurückbekommen, eine Steuererstattung. Die Kasse ist in dem Fall die Staatskasse, also das Finanzamt. Was ist jetzt bei Cum-Ex passiert? Da haben sich die Leute ganz grob überlegt, naja, also wenn man mit einer Steuerbescheinigung zur Kasse gehen kann und sich die Steuer erstatten lassen kann in manchen Fällen, warum legen wir nicht die Steuerbescheinigung auf den Kopierer und erstellen einfach ganz, ganz viele Steuerbescheinigungen, obwohl wir die Aktien gar nicht besaßen. Oder um in unserem Beispiel zu bleiben, ohne dass man die Pfandflaschen überhaupt hatte. Das heißt, bei Cum-Ex ist Folgendes passiert. Es wurden sehr, sehr viele Pfandbons, Steuerbescheinigungen künstlich erzeugt. Man ist zur Staatskasse gegangen, hat sich etwas erstatten lassen auf etwas, was man nie gezahlt hat. Also eigentlich ein simpler Betrug. Warum ist das Ganze jetzt so komplex und so schwierig zu ermitteln und so weiter? Da kommen jetzt die anderen ins Spiel, die ich bitten würde, einmal hier vorne hinzustellen, weil es gibt noch weitere Requisiten. So, jetzt haben wir nämlich mehrere Akteure. Ja, bisschen schwierig mit Handmikrofon. So, Ihnen gebe ich einmal diese verspiegelte Sonnenbrille, die so ein bisschen die verspiegelten Bankentürme der Investmentbanken repräsentieren soll. Sie sind also Investmentbanker, Investmentbank. Sie müssen sie nicht aufsetzen, aber wenn Sie sie so ein bisschen vor sich halten, dann weiß jeder, welche Rolle Sie haben. Hier haben wir die an der Börse wahrscheinlich nicht mehr ganz so üblichen Hosenträger von Aktienhändlern. Aber das symbolisiert einfach, Sie sind ein Aktienhändler, ein Zwischenbeteiligter, dafür die Hosenträger. Und Ihnen gebe ich einfach hier mal so einen Hamburger-Karton in die Hand, dazu kommen wir später. So, jetzt haben wir einmal die Rollen verteilt und ich sehe schon, Sie gehen auch in Ihren Rollen auf, das finde ich gut. Was ist also bei Cum-Ex passiert? Es wurden ganz, ganz viele Pfandbons auf den Kopierer gelegt und man hat sich im Grunde genommen eine Erstattung erschlichen. Aber die Leute, die waren halt höchst intelligent, die das gemacht haben und die haben sich schon gedacht, irgendwann fällt das auf. Also wenn man immer mit so einem dicken Stapel Pfandbons zur Kasse geht, dann sagt irgendwann der Kassierer oder irgendwer wird doch mal sagen, hier stimmt was nicht. Was machen wir denn, wenn irgendwer nachfragt, ob wir überhaupt die Pfandflaschen hatten? Oder auf dem Video nachguckt, im Überwachungsvideo. Wir brauchen ein Alibi. Und um ein Alibi zu bekommen, haben sie jetzt Folgendes getan. Sie sind zu jemandem hingegangen, der tatsächlich ganz viele Pfandflaschen hat. Das kann ich Ihnen einmal geben. Die Investmentbanken, die sitzen auf riesigen Aktienbeständen, die sie teilweise selber handeln, die sie für ihre Kunden halten und Ähnliches. Die sitzen auf einem riesen Pool an Pfandflaschen. Die haben also wirklich richtig Pfandflaschen. Jetzt haben sie gedacht, okay, mit denen können wir arbeiten. Wir geben die Investmentbanken, die geben mal einem Aktienhändler dieses Paket an Pfandflaschen. Stopp! Wir sind auf dem Aktienmarkt. Die echten Pfandflaschen behalten Sie. Sie verkaufen die Pfandflaschen an einen Aktienhändler. Aber auf den Aktienmärkten gibt es Vorgänge, die gibt es in der wahren Welt vielleicht weniger. Sie geben nicht die Pfandflaschen rüber, sondern sie geben eine leere Hülle rüber, auf der steht Pfandflaschen, aber es sind gar keine Pfandflaschen drin. Das ist ein sogenannter Leerverkauf, der folgendermaßen stattfindet. Die Aktien, also die Pfandflaschen, die nur eine leere Hülle sind, sind eigentlich nur verliehen. So, der Aktienhändler hat sie geliehen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Dividendenstichtag ist, also an dem diese Dividenden ausgeschüttet werden. Der Aktienhändler wiederum macht jetzt etwas, was im normalen Leben jetzt echt schwierig ist. Er hat was ausgeliehen und er verkauft es weiter. Nämlich an einen dritten Beteiligten. In diesem Fall, und da kommt jetzt auch Ihre Requisite ins Spiel, an die Hamburger Warburg Bank. So. So, Sie sind die Hamburger Warburg Bank und Sie haben jetzt von dem Aktienhändler ein Paket bekommen, auf dem drin steht, dass Sie jede Menge Pfandflaschen haben, zumindest theoretisch, aber die echten Pfandflaschen, die sind gar nicht bei Ihnen. Mit diesem Leerverkauf machen Sie jetzt Folgendes, und das ist das auch Erstaunliche, was in Deutschland möglich war. Sie sind jetzt in der Lage, sozusagen die Steuererstattung zu beantragen, und die Steuerbescheinigungen, die wurden selber auch von Banken ausgestellt. Also es ist nicht so in Deutschland, dass die Pfandbons vom Supermarkt gedruckt werden, wie im Supermarkt, sondern es ist so, dass die Banken selber sich die Bescheinigungen auch dann drucken konnten und damit dann zum Fiskus gehen konnten. Das heißt, bei Cum-Ex ist Folgendes passiert. Man hat die Pfandbons kopiert, man hat sich ein Alibi verschafft, indem man mit einer Hülle gewedelt hat, in der gar keine Pfandflaschen drin waren. Die Pfandflaschen waren die ganze Zeit bei der Investmentbank, hat aber gesagt, gut, wenn ich mir die Hülle so angucke, die sieht nach echt vielen Pfandflaschen aus, damit kann ich doch zur Supermarktkasse gehen. Dann wurde das Geld erstattet und am Ende, damit für alle was dabei rumkommt, wurde natürlich die Steuererstattung vom Staat, die wurde dann aufgeteilt unter all den Akteuren, sodass alle was davon hatten. Und kurz nach dem Dividendenstichtag wurde das ganze Geschäft einfach rückabgewickelt, die Tüte wandert zurück, jetzt ist alles wieder an einem Ort, die Pfandflaschen, das Papier, das dazugehört, und oft wurden Firmen, die für diese Geschäfte gegründet wurden, auf der Ebene der Hamburger Warburg Bank oder Ähnlichem, die wurden dann auch liquidiert. So ging das Geschäft. Jetzt kommen Menschen wie Hanno Berger ins Spiel, weil die haben sich gedacht, gut, das ist schon ein gutes Alibi, wenn wir das so machen mit diesem Leerverkauf und allem. Aber was ist, wenn trotzdem irgendwer nachfragt? Wenn irgendwer uns das nicht glaubt oder irgendwer auf die Idee kommt, dass das nur ein Leerverkauf war? Da wäre es doch gut, wenn wir ein Gutachten oder irgendwas in der Tasche hätten, das sagt, dass das alles schon irgendwie in Ordnung ist. Und genau das, diese Gutachten, hat Hanno Berger, Kai-Uwe Steck, das war sein Partner, mit einer eigenen Kanzlei geschrieben, genauso wie Fresh Fields, einer der größten Anwaltskanzleien der Welt, die einen weltweiten Steuerchef namens Johannemann hatten. Der ist nicht mehr Steuerchef, sondern der ist jetzt auch verurteilter Cum-Ex-Täter. Die haben Gutachten geschrieben, in denen im Grunde genommen stand, naja, rein rechtlich gesehen ist es so, es kann in Deutschland sowohl einen echten Besitzer der Pfandflasche geben, der die Pfandflasche auch wirklich hat, und aber auch noch einen wirtschaftlichen Eigentümer. Der hat die Pfandflasche zwar nicht, aber der hat ja so einen Zettel und da steht ja Pfandflasche drauf. Und beide sind berechtigt, zur Supermarktkasse zu gehen und sich die Steuer erstatten zu lassen. Das stand natürlich stark vereinfacht in diesen Steuergutachten, die am Ende dann dazu geführt haben, dass das Ganze legitimiert wurde. Das ist im Groben das Cum-Ex-Geschäft, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Mitwirken der Freiwilligen. Vielen Dank. Danke.
Der ganze Sachverhalt ist deswegen so schwierig, weil eigentlich kaum jemand Leerverkäufe kapiert. Also ich frage mich auch, wie kann ich etwas verkaufen, was ich gar nicht besitze?
Also vielleicht, wenn ich so zwei Sätze sagen darf, das war jetzt hier anschaulich.
Sie müssen das Mikrofon nehmen.
Oh, Entschuldigung. Ups, wo ist es? Ja, ah, ist alles. Wo ist
es? Hallo? Ja, das war sehr anschaulich, aber in Wirklichkeit ist es schon ein bisschen komplexer. Also muss man schon sagen, aber man muss es ja mal veranschaulichen, und der Pfandbon ist eine tolle Möglichkeit, das zu veranschaulichen. Es sind sehr viele Stufen, sehr viele Vereinbarungen dazwischen notwendig. Und deswegen, und jede Vereinbarung sieht für sich, also zwischen dem Aktienhändler B und dem Aktienhändler C oder der finanzierenden Bank, in dem Fall vielleicht nenne ich sie auch Macquarie oder der Depotbank Warburg. Immer was da dazwischen ist, das sieht ganz normal aus. Aber wenn man sich alles insgesamt anguckt, dann merkt man, oh hoppla, das ist ja ein Riesenring. Also das ist also nicht nur so ein einfacher Omnibus, der jetzt eine Person von A nach B bringt, sondern das ist ein riesiges System. Und wenn man dann das Börsenhandelssystem Kaskad anschaut, und das hat dummerweise die Finanzverwaltung und dummerweise die Bundesregierung nie gemacht, dann weiß man auch, wie es funktioniert. Also ja, also unglaublich raffiniert. Das ist sicher das raffinierteste, also das raffinierteste Betrugssystem, was man sich vorstellen kann. Das nur ein kurzer Beitrag.
Kommen wir zurück zur aktuellen Situation nach dem Rücktritt von Annepro Hilger. Wie schätzen Sie jetzt die Lage ein? Wie geht es weiter? Handelt es sich um einen Rückschlag? Können Beschuldigte in Zukunft sich eher freikaufen, weil die Staatsanwaltschaft schwächer ist? Oder besteht die Chance, aus dem Rücktritt Kapital zu schlagen, da dem Thema wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird? Wie ist da Ihre Einschätzung? Heute wurde ja der Nachfolger benannt, Tim Engel. Und kennt noch niemand, muss man abwarten. Wie schätzen Sie es ein?
Ja, also da entsteht auf jeden Fall eine Lücke. Das ist, glaube ich, keine Frage, weil Frau Beuker, ich habe es ja beschrieben, hat das jetzt mehr als elf Jahre lang betrieben, wie kaum ein anderer Staatsanwalt in Deutschland, hat dafür gesorgt, dass sehr breit ermittelt wurde. Das ist auch ein Riesenverfahren geworden mit 120 Ermittlungskomplexen, zurzeit mehr als 1700 Beschuldigten. Und sie hat vor allen Dingen in einem Richtungsstreit, den es schon gab, auch in der Staatsanwaltschaft, eine Vorgabe gemacht, nämlich, dass man hier die Fälle nicht einstellen kann gegen Geldbuße, also nach § 153a. Das ist auch das, was sie, glaube ich, mit Freikaufen meint. Ja. Also, dass einfach Beschuldigte, die aus diesen Kreisen kommen, natürlich 1700, die haben alle ihre Strafverteidiger, meistens namhafte, manchmal auch mehrere. Also man kann sich vorstellen, was auf der anderen Seite da unterwegs ist und wie viele Menschen da auch gut dran verdienen an dem Skandal. Sie hat aber gesagt, die einzelnen Fälle, die sind so groß dass man, und so schwerwiegend von der allein der Summe der Steuerhinterziehung, ne, also eine besonders schwere Steuerhinterziehung, also ab 1 Million, glaube ich, ist so die Grenze, wo eine Bewährungsstrafe schon nicht mehr in Frage kommt. Und wir haben hier, wie in dem ersten Fall, den Herr Seid da ja so vorangetrieben hat, mit seiner Spürnase, ja schon direkt eine dreistellige Millionensumme. Und da war sie strikt dagegen, das war sehr umstritten, gerade in Köln. Köln ist dafür bekannt gewesen, früher eher den 153a ganz gut zu finden. Also wir beobachten das, ich arbeite ja auch für die Recherchekooperation, WDR, NDR, SZ, da hatten wir die Panama Papers zum Beispiel. Daraus sind, sagen wir mal, sehr wenig Strafverfahren erwachsen. Da ist sehr viel über diesen Weg abgekürzt worden. Und deswegen ist das, glaube ich, mehr als eine kleine Personalie, dass sie geht. Sie hat da schon auch eine gewisse Strategie durchgesetzt. Und natürlich kann man auch diese Strategie hinterfragen. Also vielleicht hat sie es auch sehr breit angesetzt, vielleicht hat sie sich auch verzettelt an der einen oder anderen Stelle. Aber natürlich, glaube ich, ist jetzt die Öffentlichkeit schon sehr gefragt, da sehr genau drauf zu gucken. Man hat gesehen, im letzten Herbst gab es einen Machtkampf, da hätte sie fast ihre halbe Abteilung eh schon verloren, durch einen grünen Justizminister in NRW, der ihre Abteilung aufspalten wollte gegen ihren Willen. Jetzt ist sie nicht mehr da und jetzt muss auf jeden Fall, glaube ich, die Öffentlichkeit genau hingucken, in welche Richtung das geht, weil natürlich warten viele Strafverteidiger, mit denen ich auch zu tun habe in Frankfurt, darauf, auf ihre Chance, eine gehörige Geldsumme auf den Tisch zu legen, gerade die großen, auch gerade die internationalen Banken, die da beteiligt sind, und damit dann ihre Mandanten und Mandantschaft da rauszubekommen.
Wenn Sie es da seid,
Na, wenn ich gerade am Ende anknüpfen kann, rauskaufen eher nicht, denn es wird weniger bezahlt als bei einer richtigen, engagierten Ermittlung dann an Steuernachzahlung und so weiter rauskommen würde. Also das ist schon eine Möglichkeit, auf echt niedrigem Niveau rauszukommen. Und wir müssen sehen, das, was Sie als Schwelle genannt haben, und das ist ja so für den besonders schweren Fall, da kann man bei Cum-Ex eigentlich nur von oben runterschauen, fast wie, also vom Fernsehturm ist übertrieben, aber eigentlich stimmt das symbolisch schon. Wir reden da in allen Fällen von 2-3-stelligen Millionenbeträgen. Und wenn ich jetzt eine Person, beispielsweise Anshai Shah, auf den bin ich auch gestoßen, der war da auch mitbeteiligt, der hat sich dann im Fernsehen, WDR, glaube ich, auch mal dann geäußert, er wurde in Dubai verhaftet. Der hat an einem Komplex mitgewirkt, der in dem Zusammenhang dann aufgeklärt wurde, und zwar Dänemark, in einem großen Deal 1 Milliarde aus dem kleinen, also kleinen Staatskasse Dänemark geholt, auch mit so einem System. Und da ist dieses Land engagiert hinterhergegangen. Die haben gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Das lassen wir uns nicht bieten. Und die haben alle Kräfte eingesetzt. Kompetente Kräfte, und das wollte man ausermitteln. Und das ist in Deutschland grundlegend anders. Cum-Ex heißt für Behörde, also für die Staatsanwaltschaft, wer stört hier? Es ist zu komplex für die gestreute föderale Justiz. Nicht für die Gerichte, die packen es, aber die Ermittlungsbehörden, die kapitulieren. Und das liegt an diesem mangelnden Willen der Justizministerien, also nicht bei allen, aber wenn die Frau Prohilger geht als Unruheherd, dann kann es in der Tat also dann schon dafür sprechen, dass die Sache, ein paar Leuchttürme werden noch bearbeitet und dann wird es irgendwann unter den Teppich gekehrt.
Unter den Augen des Staates, so heißt ja Ihr Buch, der Staat hat lange zugesehen, ohne einzuschreiten. Auch der Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Jahr 2017 war nicht gerade vom Willen zur Aufklärung beseelt. Warum läuft die Aufklärung so schleppend? Was ist da die Motivation? Könnte es sein, dass man den Finanzplatz Deutschland, insbesondere die Finanzmetropole Frankfurt, als einen Ort etablieren wollte, wo solche Geschäfte möglich sind? Hat man da viel Respekt davor gehabt? Und weiß es nicht, das ist so ein Gedanke, der mir gekommen ist.
Ich glaube nicht, die Zentren sind London und dort wird auch das meiste gesteuert. Also auch die meisten Cum-Ex oder viele Cum-Ex-Ansätze laufen über London und die Börsenhändler waren dort und haben eben die deutsche Eurex genutzt. Es war der deutsche Deutschland mit den großen Aktiengesellschaften und dem anfälligen System der Kapitalertragssteuererstattung. Deswegen war Deutschland ein solches Spielfeld für die internationale Szene. Also eigentlich völlig seriöse Banken. BNP, Bank Nationalbank, Santander, gut, Macquarie, Australien, die Deutsche Bank ganz groß drin. Ja, es ist einfach, da hat man die Dummen gefunden, die sich nicht richtig wehren und zieht sich leider irgendwie durch.
Um das einmal zu differenzieren, das, was Sie sagen mit dem Finanzplatz Frankfurt, ich glaube schon, dass das zutrifft auf die 90er Jahre, also auf dieses erste Entdecken. Man muss wissen, dass diese Cum-Ex-Geschäfte eine Vorgeschichte haben. Das waren, damals nannte man das Dividenden-Stripping. Das funktioniert ein bisschen anders, das System. Es ist nicht ganz so betrügerisch in dem Sinne, weil tatsächlich eine Aktie an einen anderen Ort gebracht wird. Heute würde man diese Geschäfte Cum-Cum-Geschäfte nennen. Und die gibt es schon seit den 70er Jahren. In den 90er Jahren ist es aufgefallen. Da ist es an die Staatsanwaltschaft und an die Politik bis an den damaligen Bundesfinanzminister Theo Weigel genannt worden. Und da gibt es dann so einen Brief von Bankenlobbyisten kurz vor Weihnachten. Also die konnten, glaube ich, ihr Glück gar nicht fassen. Und da schreibt der eine Lobbyist an den anderen, verstehe ich jetzt die Ausführungen aus dem Finanzausschuss richtig? Also wir dürfen einfach weitermachen. Und genau so war es. Also, und da sagt August Schäfer, ich hatte zuletzt in Frankfurt eine ähnliche Veranstaltung wie heute. Und da war der August Schäfer, dieser Börsenaufseher von damals, dabei. Und er ist sehr fest überzeugt und hat auch einige Anhaltspunkte dafür, dass das auch eine politische Entscheidung war, dem nicht nachzugehen. Wenn Sie jetzt aber fragen, so, warum ist das denn jetzt immer noch so schleppend, dann glaube ich schon, nicht nur, nicht alles, aber dass es schon auch eine politische Einflussnahme auf diese Verfahren gibt. Und das hat natürlich auch Gründe, weil wenn wir uns anschauen, wer alles beteiligt war an Cum-Ex-Geschäften, dann sehen wir halt auch, dass namhafte Landesbanken, also eine ist, glaube ich, gar nicht so weit von hier entfernt. Und es gibt aber auch, in NRW gab es eine, die WestLB und auch die Hasa Nordbank. Also es waren die Landesbanken perfiderweise in diese Geschäfte sehr involviert. Da muss man natürlich sagen, die auch noch in staatlicher Hand sind, greifen in die Staatskasse. Und in den Aufsichtsräten saßen natürlich die Politiker aus den jeweiligen Landesregierungen. Und ich glaube schon, dass hier politisch gesehen es nicht nur Zufall ist, dass ausgerechnet diese drei Verfahren, die ich gerade genannt habe, also auch hier in Stuttgart das Verfahren der LBBW, ist ja so, dass damals der Vorstandschef, nachdem er das Amt übernommen hat, geguckt hat und gesehen hat, oh, wir haben ja auch Cum-Ex gemacht und hat das sogar selber gemeldet. Und trotzdem sind sehr, sehr viele Jahre jetzt vergangen. Und ich habe jetzt heute in Vorbereitung auf die Veranstaltung mal nochmal nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft. Und sie sagen, sie haben das Ziel, in diesem Jahr das Verfahren abzuschließen, dann irgendwie nach 10 Jahren oder so. Also es gibt eine politische Verwicklung. Und natürlich gibt es auch einen Fallkomplex, der mit der Hamburger Warburg Bank zu tun hat und mit einer Person, die Olaf Scholz heißt. Und man sieht schon auf der politischen Ebene, dass da alles unternommen wird, um den Untersuchungsausschuss, den es in Hamburg gibt, zu torpedieren. Aber auch die Ermittlungen von Frau Borhilker, das ist auch ein Kapitel in dem Buch, wurden bei dieser Hamburger Bank, gerade wo es um das Politische geht, stark erschwert. Also sie wollte eine Razzia machen, sie wollte bei SPD-Politikern in Hamburg durchsuchen, hatte schon den Durchsuchungsbeschluss von der Amtsrichterin vorliegen und dann kamen ihre Chefs und haben diesen Beschluss zurückgezogen und die Aktion gestoppt. Das ist ein sehr, sehr, sehr seltener Vorgang und hat dazu geführt, dass es ein Jahr lang Streit gab, ob sie durchsuchen darf bei Hamburger SPD-Politikern. Da ging es unter anderem um Johannes Kahrs. Das ist, war in Berlin einer der mächtigsten SPD-Politiker, weil er war der Zuständige für den Haushaltsausschuss, also wie die Gelder verteilt werden. Eine richtige Größe in der SPD. Ein Jahr wurde gestritten und dann wurde festgestellt, nee, die Frau Borhilker hatte recht, jetzt darf sie durchsuchen. Sie hat dann in Hamburg durchsucht, nur sie hat nichts mehr gefunden, weil halt die ganzen E-Mail-Postfächer und alles gelöscht waren.
Bevor ich mit meinen Fragen weiter verfahre, möchte ich mal das Publikum berücksichtigen. Ja?
Warum das so ist, den kann man immer in den Arm fallen.
Da haben Sie vollkommen recht. Und das ist auch etwas, was uns von vielen anderen Ländern auf der Welt unterscheidet und was auch nicht alle unkritisch sehen. Und tatsächlich bei Cum-Ex hat man gesehen, dass es auch eine Weisung gab, im politischen Bereich eine Vorermittlung nicht weiterzuführen, also kein Ermittlungsverfahren zu beginnen sozusagen, nämlich als es um Herrn Tschentscher in Hamburg ging. Also das heißt, tatsächlich ist das ein Punkt, den ich auch kritisch sehe.
Noch irgendwelche Wortmeldungen, sonst fahre ich weiter fort.
Also es gibt Wortmeldungen noch online. Gut. Ich muss ganz kurz zum Computer zurück. Also es gab erstmal eine Anmerkung zu den Pfandflaschen, zur Metapher. Die Pfandflasche Aktienpakete wird mehrfach durch die Pfandmaschine geschubst, also durch die Maschinen durch und hinten wieder herausholen und von vorn wieder hinein. Dann werden mehrere Pfandbons Steuerbescheinigungen für die angeblich bezahlte KEST von der Maschine ausgedruckt. Mit diesen Pfandbons erhält man dann mehrfach den Pfand an der Kasse zurück. Das entspricht dem Mehrfach-Looping der leer gekauften Aktien.
Stimmt. Und Looping wurde das intern genannt. Also bei der Planung der Transaktionen, also die Banken, die das Leverage-Kapital, das Hebelkapital zur Verfügung gestellt haben, Börsenhändler, Asset Manager, da war das das Looping. Ja, können wir zweimal oder können wir dreimal? Oder wie machen wir das? Und also, das sind Fakten.
Dann gibt es noch eine Frage von Dr. Martin Weber. Wie verhält sich die Schweizer Justiz gegenüber dem Chefjuristen der Bank Sarrazin, der diese Geschäfte geprüft und gutgeheißen hat? Er hat zusätzlich seinem Arbeitgeber, die Bank Sarrazin, empfohlen, auf die Erpressung der Bank einzugehen. Dass sich die Bank auf die Erpressung eingelassen hat, kommt einem klaren Schuldeingeständnis der Bank gleich. Die Züricher Staatsanwaltschaft wusste dies alles. Warum ist die Schweizer Justiz dann nie gegen die Bank Sarrazin vorgegangen und besteht hier keine Verpflichtung aufgrund des deutsch-schweizerischen Betrugsbekämpfungsabkommens? Warum hat Frau Brohilker dies nicht angestoßen?
Viel Fragen. Also die Schweiz ist halt nun mal, wie sie ist und stellt sich da etwas außerhalb, aktiv außerhalb des europäischen Rechtssystems oder der europäischen Rechtssysteme, weil der Schutz der eigenen Bankenwelt und der eigenen Wirtschaft da einfach wichtiger ist. Also das hat in der Schweiz schon etwas System, in der Tat. Sie sprach von der Erpressung. Das ist vielleicht ein Sonderdetail, das kann man, das wird man so fast nicht erläutern können. Der Chefjurist hatte das geprüft, dieses Modell, und ein Mitarbeiter von Macquarie hat gedacht, naja, also so als einfacher Mitarbeiter verdiene ich ja nicht so arg viel und jetzt könnte ich mal ein paar Millionen machen, und hat da einen Erpressungsversuch gestartet, und der war dann auch erfolgreich, und hat die Bank Sarrazin an den bezahlt. Und nun kommen wieder diese geschädigten Kunden ins Spiel, damit denen nicht dieses Betrugssystem offengelegt wird und sie nicht verhindern können, dass ihr Geld in diese Kanäle geschoben wird. Ja, also ziemlich verwickelt alles.
Okay, dann gibt es noch eine Frage an Herrn Rahn. Von Frau Rahn, Entschuldigung. Was sollte der Untersuchungsausschuss Cum-Ex-Steuergeldaffäre in Hamburg in der verbleibenden Zeit bis März 2025, in Klammern Ende der Legislaturperiode und damit auch Ende des Ausschusses, noch tun? Welche ZeugInnen sollten noch befragt, welche Unterlagen noch besorgt und gelesen werden? Was fehlt noch, um die politische Einflussnahme, die sich durch die Indizien aufdrängt, nachzuweisen?
Also ich glaube, man muss sich fast schon fragen, was braucht es eigentlich noch mehr, um diese politische Verwicklung zu belegen? Also ich glaube, in Bezug auf Herrn Tschentscher ist mehr als deutlich geworden schon jetzt, dass er da sehr nah an diesem Verfahren dran war und etwas getan hat, was ein Finanzminister normalerweise nie tun sollte, sich nämlich einzelne Fälle zeigen. Dieser ganze Ablauf, wie er war, dass Herr Scholz damals als erster Bürgermeister dreimal den Eigentümer dieser Hamburger Privatbank MM Warburg empfangen hat, im Wissen dann, dass er mit jemandem spricht, der Tatverdächtiger in einem riesigen Steuerverfahren ist, ihn auch noch anruft. Also Scholz rief dann Olearius auch noch an und gab ihm, so interpretiere ich das, einen Rat. Er hat nämlich gesagt, geben Sie Ihre Verteidigungsschrift, die Sie aufgeschrieben haben, Herr Olearius, geben Sie die an Herrn Tschentscher, der war nämlich damals der Finanzsenator in Hamburg, ohne Kommentare. Der Olearius hat das dann gemacht, der hat einen Boten losgeschickt, hat seine Verteidigungsschrift an den Herrn Tschentscher, an den Finanzsenator schicken lassen, und Herr Tschentscher hat dann mit seiner grünen Ministertinte draufgeschrieben, bitte um Informationen zum Sachstand, Und das ging dann an die zuständige Finanzbeamtin, die von dem Zeitpunkt an spätestens wusste, dass dieses Verfahren von ganz oben sehr genau beäugt werden wird. Und dann ist halt das passiert, was ja dokumentiert ist, nämlich, dass die gleiche Finanzverwaltung, die das Geld, diese Beute aus den Cum-Ex-Geschäften 2016, als es längst aufgeflogen war, zurückfordern wollte, die haben auf einmal davon abgelassen. Und ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele Indizien zusammengekommen, auch wenn Herr Scholz selber sich an nichts erinnert. Er hat sehr viele Erinnerungslücken, aber die Lücken konnten auch gefüllt werden an einigen Stellen. Und ja, es gibt keine Beweise für diese politische Einflussnahme bislang, aber es gibt doch einige Indizien. Und Herr Scholz hat mal bei einer Pressekonferenz gesagt, es gibt keine Indizien dafür und das halte ich für falsch. Was müsste noch passieren jetzt? Also ich würde mir sehr genau das Verfahren der HSH Nordbank anschauen, weil ich eben glaube, dass diese ganze politische Verwicklung von den Landesbanken her auch rührt. Das heißt, die HSH Nordbank hatte 2014 schon selbst Cum-Ex-Fälle gemeldet und 128 Millionen Euro auch zurückgezahlt. Paradoxerweise kam nie eine Hamburger Staatsanwaltschaft auf die Idee, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, obwohl die Bank selber schon hier geschrien hat. Und ich glaube, da gibt es einige Verwicklungen. Ich glaube, es wurde auch nie ganz überprüft, ob die 128 Millionen, die die Bank selber da so erkannt hat an Cum-Ex-Geschäften, ob das wirklich alles war. Und eine These ist, die viele meinen, dass sie überprüft werden sollte, ist, ob eigentlich die Hamburger Warburg Bank, der Herr Olearius, der in Hamburg bestens vernetzt ist, ob der eigentlich wusste, wie es bei der HSH Nordbank gelaufen ist und vielleicht auch ein Druckmittel hatte, zur Politik zu gehen und zu sagen, naja, bei der HSH Nordbank wart ihr vielleicht milde, also könnt ihr uns doch jetzt nicht hinhängen. Weil man muss wissen, die HSH Nordbank sollte 2014 oder musste 2014 verkauft werden und die Stadt Hamburg war halt beteiligt, also war die quasi eine Miteigentümerin dieser Bank und hatte ganz viel Interesse, dass diese Risiken, diese Cum-Ex-Risiken aus den Büchern verschwanden.
Also ich habe ein bisschen eine andere Ansicht. Diese Ermittlung gegen Scholz ist eigentlich ein Nebenaspekt, der jetzt auf eine Art einen Schleier über die Cum-Ex-Ermittlung bringt. Denn da geht es jetzt nur darum, hat jemand die Ermittlung behindert, also die Regierung in Hamburg, und hat sie einen örtlichen Steuerzahler oder eine wichtige Bank in diesem Ort geschützt, ja, im Nachhinein. Also eine Beteiligung selbst an Geschäften, darum geht es nicht, sondern nur noch um den Schutz, im Grunde genommen so ein bisschen Schweizer Modell nach Hamburg transportiert. Ja, also es gibt Indizien, dass hier ein Schutzschirm aufgestellt wurde, aber die Staatsanwaltschaft, und das muss man ja irgendwie auch zur Kenntnis nehmen, die Staatsanwaltschaft unter Frau Bohlger sah keinen Anfangsverdacht, gegen Herrn Scholz jedenfalls und auch gegen, glaube ich, gegen Cencha auch nicht. Also es gibt kein Ermittlungsverfahren. Und wenn ein Anfangsverdacht bestanden hätte, dann hätte man einleiten müssen. Also insofern ist viel in der Luft. Es ist Ungewöhnliches, vielleicht auch ein bisschen Lokalpolitik und Interessen. Aber also aus meiner Sicht wird es dabei am bösen Schein wahrscheinlich bleiben.
Gibt es weitere Fragen?
Oder? Ja, ich hätte zwei Fragen hier hinten. Ja. Mein Name ist Jörg Jacobi, guten Abend zusammen. Vielleicht noch was Sie sehr einfach beantworten könnten. Wäre es möglich, nochmal den von Ihnen abgeschätzten Gesamtschaden für die Bundesrepublik Deutschland zu beziffern? Also Milliarden, aber bei wie vielen Milliarden sind wir? Oder wie viele Milliarden bleiben da womöglich im Dunkeln? Und ist es möglich, aus Ihrer Sicht, vermutlich schwer, abzuschätzen, wie viel Prozent dieses Gesamtschadens sozusagen wieder zurückgeholt werden können? Ist sowas abschätzbar, wenn man das vielleicht optimistisch angeht oder auch wegen mir pessimistisch angeht?
Also es gibt mehrere Schätzungen. In dem ersten Untersuchungsausschuss, den es gab, war die Zahl lächerlich niedrig angesetzt. Also das war, glaube ich, ja gerade auch eine Frage, oder kam auch gerade kurz zur Sprache. Dieser erste Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, der hat nicht wirklich zur Aufklärung beigetragen. Die Schätzungen gehen in einen zweistelligen Milliardenbereich, also zwischen 10 und 12 Milliarden. Wobei man sagen muss, jetzt gibt es diese Geschäfte auch sehr lange. Und sie hatten auch verschiedene Hochphasen. Also in den 90er Jahren gab es sie eben auch schon. Man muss wissen, dass vor allen Dingen durch Hanno Berger und auch ein paar andere ein Wandel kam. Am Anfang waren diese Geschäfte vor allen Dingen zwischen Banken, zwischen institutionellen Vollprofis, würde ich jetzt mal sagen. Die haben diese Geschäfte betrieben. Und vielleicht würden sie das noch heute tun, wenn Herr Berger nicht die Idee hatte, dieses Feld auch, sage ich mal, für sehr wohlhabende Einzelpersonen zu öffnen. Da waren auch viele Banken am Anfang nicht sehr begeistert. Und dadurch kam so eine neue Klientel, dadurch kamen dann halt auch Investoren wie Herr Müller und so weiter ins Spiel. Und erst als die ihr Geld nicht wiedergesehen haben, gab es dann eben auch die Strafanzeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wenn zum Beispiel eine Bank, ein institutioneller Anleger sein Geld nicht gesehen hätte, ob der dann eine Strafanzeige gestellt hätte oder ob der einfach gesagt hätte, das ist unser Geschäftsrisiko und bevor das alles hier auffliegt, machen wir nichts. Das heißt, so eine Hochphase, die es gab, ist Anfang der 2000er Jahre, dann bis Ende 2011 und für diesen Zeitraum wird es auf ca. 10 Milliarden bis 12 Milliarden geschätzt. Die Cum-Cum-Geschäfte, die ich angesprochen habe, bei denen das, ob es strafbar ist oder nicht, weitaus umstrittener ist, die gehen in eine Kategorie bis 28 Milliarden Euro an Schätzungen des Schadens. Wir haben immer mal wieder abgefragt, wie viel jetzt tatsächlich zurückgefordert wurde. Auch das geht ja entweder über das Steuerverfahren oder halt eben im Zuge der Einziehung bei strafrechtlichen Gerichtsprozessen. Und da war, glaube ich, zuletzt die Summe 5,3 Milliarden, die wir zuletzt einmal abgefragt hatten, an wirklich identifizierten Schäden, die aber auch noch längst nicht alle komplett zurückgeflossen sind. Und eine Prognose abzugeben, wie viel von den Schäden am Ende wieder in der Staatskasse landen, traue ich mich nicht, aber Herr Seid ist ja mutiger.
Ja, also das ist nach dem, was ich sehe, ist weit über die 10-Milliarden-Grenze. Und ich sehe eigentlich ziemlich viel, weil ich immer wieder Akteneinsicht bekomme. Und mit Hanno Berger, da würde ich gerne noch was dazu sagen. Sie haben das vorher so nett gesagt, wie Hanno Berger dazu kam und dann seine Gutachten an den Mann gebracht hat. Der hat gesehen, wow, die Geschäftsbanken machen da ja ein super Geschäft, unglaublich, dass das funktioniert. Hat es dann schön analysiert, eingebettet, dann auch noch den Rückhalt geboten als Gutachter, so wie das vorher auch schon Johannemann und andere gemacht haben, dieser Rechtsanwalt, der jetzt ins Gefängnis muss. Da könnt ihr auch noch was dazu erzählen, aber lasse ich mal an der Stelle. Dann sagte er, so Gutachten ist blöd, da kriege ich bloß 100.000 Euro oder vielleicht mal 500.000. Ich will selber mitmachen. Aber er war kein Börsenhändler und er war keine Bank. Also hat er gesagt, ich muss irgendwo Geld herkriegen, damit ich das Startkapital habe, um sowas auch laufen zu lassen. Und dann kann ich an allen Stellen mitverdienen. Also ich kriege bei so einer Runde, bei der es vielleicht um 500 Millionen Euro Steuerbetrug geht, kriege ich jetzt nicht bloß 800.000 oder 500.000 für mein Gutachten, das ja so glanzvoll und brillant ist, sondern ich möchte da schon gern auch 100 Millionen daran verdienen. Ja? Also kam auf die Idee, ich habe eh ein hohes Ansehen. Ich bin Kommentarherausgeber. Ich war Leiter der Bankenprüfung in Frankfurt. Er war der höchste deutsche Bankenprüfer, hat dann die Seiten gewechselt, war hochintelligent, unglaublich aktiv und hatte viele Verbindungen und viele Klienten sehr vermögender deutscher Familien. Und dann hat er gedacht, na okay, die sind ja dauernd auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten. Jetzt erfinde ich mal was Schönes, mache einen schönen Prospekt, gewinne jemand, also deutsche Investitionsfonds oder irgendwie kauf mir die Fonds Hüllen selber, um dann auch Hüllen zu haben oder wie er dann später in Luxemburg diese Gesellschaften gründete. Und dann setze ich das Netzwerk in Gang mit den alten Playern. So. Die müssen natürlich alle bezahlt werden. Ich selber, Hanno Berger, gebe natürlich nichts. Aber das Geld von den Anlegern, das sammle ich mal ein und dann verteile ich das und dann lassen die die Kugel laufen. So. Und ich sitze an 5 Stellen und verdiene mit. Also so viel besser als ein so nur kleines Gutachten und die Banken machen das Geschäft für sich allein. Ja. Und damit, klar, waren die Banken da nicht so ganz begeistert, manche doch, weil sie dann über den Hanno Berger sichere Erträge bekommen haben, nämlich das Geld der Anleger, haben sie schon mal front up was gekriegt. Und die Anleger konnten ihr Geld nur wieder zurückkriegen, wenn der Steuerbetrug gelang. Und die haben gedacht, naja, also was die gedacht haben, das ist ja, ich meine, fast ein bisschen naiv, aber es war halt dann so. Und das war dann auch der Schlüssel zur Aufdeckung. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Weil eben die deutsche Finanzbehörde nicht so wehrhaft war wie zum Beispiel die Schweizer. Die Schweizer haben das schon in den 90er Jahren entdeckt. Ah, und dann sind die also akribisch wie die Uhrmacher rangegangen. Und haben dann ein Voucher-System eingeführt und haben das ziemlich in den Griff gekriegt. Also die haben das ganz gut gemacht. Nur wir in Deutschland haben das halt nicht in den Griff gekriegt. Und die Schäden, ich sehe es ja, und Sie haben es ja gesagt, und das habe ich auch beobachtet, das geht seit den 1990er Jahren und hochintensiv in den 2000er Jahren. Und es hat natürlich überhaupt nicht aufgehört nach 2011. Also, und den Initialfall, Sie haben es ja auch geschildert, den ich gesehen habe, ich habe den zwischen 350 Millionen und 600 Millionen geschätzt, es sind genau 464 Millionen gewesen, die an Steuern teilweise schon erstattet waren oder noch zur Erstattung anstanden und da in der Prüfung waren. Und allein dieser eine Fall, und ich wusste ja, dass es parallel, das habe ich alles mitgekriegt, dass parallel die Modelle liefen, aber auch die Jahre zuvor. Also das ist schon eine stabile zweistellige Milliardenzahl.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Konstantin?
Ja, ich hätte auch eine Frage, und zwar, dieses ganze System basiert ja auf möglichst vielen Beteiligten.
Ja, ich wiederhole es nochmal kurz. Also das ganze System basiert ja auf möglichst vielen Beteiligten, um eben die ganzen Strukturen zu verschleiern. Gleichzeitig birgt es aus meiner Sicht ja auch die Gefahr, wenn man viele Leute hat, die sich beteiligen, dass es dann wieder Leute gibt, die entweder zur Staatsanwaltschaft gehen oder eben Erpressungsversuche starten und so weiter. Deswegen wundert mich das, dass es so ein groß angelegtes System überhaupt funktioniert hat.
Es gab immer wieder zwei Fälle oder drei Fälle sind oder vier Fälle, mehrere Fälle sind bekannt. Aber aufgrund der Komplexität dessen, was hier dargestellt wurde in diesen Anzeigen und auf der schieren Unvorstellbarkeit, ich konnte mir das nie vorstellen, dass es sowas gibt. Das ist ja völlig absurd. Das ist, wie Sie sagen, das ist total unglaublich, dass die Warburg Bank und Bank Santander und also eine Londoner Broker und an der deutschen Börse und hier und da verstreut zusammenarbeiten, um diese Kopiermaschine da in Gang zu setzen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das sind ja Menschen, die sind gut situiert. Jeder, der kleinste von denen, verdient mehr als 150.000 Euro im Jahr. Also bei Macquarie habe ich es gesehen, das wurde von dem Direktorengremium genehmigt, genau im Wissen, was gemacht wird. Ja, also im doppelten Wissen auch, dass sogar das Anleger reingelegt werden. Aber das kann man sich zunächst mal als normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen, dass sowas funktioniert. Und so ähnlich ging das wohl möglicherweise den Behörden, die so eine Mitteilung bekommen haben. Da habe ich auch, naja gut, es ist so ein reicher Schatz an Erfahrungen. Und das war einer der Gründe, also warum dann diese Dinge stecken geblieben sind.
Vielleicht noch ergänzend, es sind ja jetzt zum Beispiel 1700 Beschuldigte zurzeit allein in Köln. Es gibt ja in Stuttgart, in München und in Frankfurt auch noch Ermittlungen. Also es sind wirklich viele Menschen beteiligt. Aber natürlich muss man schon ein bisschen abstufen, dass nicht alle gleichermaßen beteiligt sind oder gleichermaßen Wissen hatten. Also was man schon sieht, ist, dass es sehr wenige gibt, die mehr oder weniger den kompletten Überblick haben. Das waren auch vor allen Dingen zum Beispiel die, die jetzt in dem allerersten rechtskräftigen Cum-Ex-Urteil als Kronzeugen behandelt wurde. Das sind Personen, Oxford, Physiker, höchst intelligent, die am Ende die Berechnungen gemacht haben. Weil man muss ja, wenn so viele beteiligt sind, dann muss der Kuchen ja auch verteilt werden. Das wurde ja auch wiederum mit Aktienhandelsgeschäften, mit Rückgeschäften bewerkstelligt. Das war sehr ausgeklügelt und sehr komplex, auch dieses System. Und zur Freude derjenigen, die es verstanden haben, das waren nämlich sehr, sehr wenige, komplett verstanden haben, war es halt so, dass die es ganz verstanden haben, natürlich sich das größte Stück vom Kuchen weggenommen haben und die anderen weniger. Und es gab natürlich auch einfach Angestellte in Banken, die jetzt nicht Millionengehälter hatten, die aber einfach in den verschiedenen Abteilungen trotzdem daran beteiligt waren und jetzt auch zu den Beschuldigten zählten. Also man muss es sich jetzt nicht so vorstellen, dass jetzt da 2000 Leute rannten, die alle Cum-Ex verstanden haben. Da waren auch viele, die einfach gedacht haben, irgendwie vielleicht sie machen einen Bankjob und geahnt haben, dass das ein risikoreiches Geschäft ist, an dem sie da irgendwie beteiligt sind, aber nicht komplett durchdringen konnten, was wirklich lief.
So, in einem Fall sehe ich, dass die ganze Mannschaft tief drin war. Das war Macquarie. Das lässt sich dokumentieren. Das ist unglaublich. Das ist ein Krimi ohne Gleichen. Also da ist dieser Wall Street Film, das wäre eigentlich gerade so die Vorlage dafür. Aber das kann man sich also wirklich, man kann sich nicht vorstellen. Und diese Komplexität trifft dann auf einen Wirtschaftsstaatsanwalt, der da vielleicht 2 Jahre Erfahrung hat und der kriegt das auf den Tisch. Der geht zu seinem Vorgesetzten, was machen wir damit? Also aufgrund der spärlichen Aktion kann ich nicht bei irgendeiner Bank reinmarschieren. Da fliege ich sofort wieder raus. Da ist also... das ist einfach zu vernetzt und zu komplex, einfach nicht glaubhaft.
Darf ich eine ganz andere Frage stellen? Finanztransaktionssteuer, wäre ist das nicht dringend notwendig? Wenn ich Grundstück kaufe, muss ich Grunderwerbsteuer zahlen. Wenn ich Gemüse kaufe, zahle ich Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer. Nur wenn ich ein Finanzprodukt kaufe, dann gibt es keine Quellensteuer. Das ist nicht dringend nötig, um das ganze Finanzwesen zu gesunden.
Ja. Also ich glaube schon, dass diese Versuche und Diskussionen gab es ja, aber es gab ja im Bereich jetzt der Finanzmärkte und Finanzgeschäfte schon einige sehr sinnvolle Ansätze. Und das ist, glaube ich, auch das, was Frau Bolka in diesem Interview, das sie gegeben hat, meinte, diese Lobby übermachen. Also wir haben das an vielen Stellen, habe ich das auch im Rahmen unserer Tätigkeiten beobachtet, zum Beispiel auch die Ausgestaltung von Steuergestaltungen. Ne? Also Cum-Ex wurde ja damals als Steuergestalter, als Steuermodell verkauft, das legal sei, Ausnutzung einer Gesetzeslücke, war ja immer die Legende, die Hanno Berger und andere da in die Welt gesetzt haben. Von diesen Modellen gibt es natürlich massenhaft. Da gab es zum Beispiel auch die gute Idee, dass man sagt, gut, dann muss das doch dem Finanzamt gemeldet werden, wenn man so ein Steuermodell aufsetzt. Vor allen Dingen ein grenzüberschreitendes, vor allen Dingen mit Offshore-Ländern. Und dann haben wir uns diesen Prozess angeguckt, wie dieses Gesetz dann entstanden ist. Und am Ende war es so, dass die Lobbyisten es geschafft haben, dass am Ende so viel gemeldet werden musste, dass im Grunde genommen armen Leute, die jetzt in dieser Abteilung sitzen, im Bundeszentralamt für Steuern, diese Meldungen überprüfen sollen, die werden einfach überflutet mit Tausenden von gemeldeten Steuergestaltungen jetzt jedes Jahr. Und das hat jetzt gerade zu dem gegenteiligen Effekt. Jetzt kann nämlich die Finanzbranche, die Steuerberater und all jene sagen, naja, wir haben das Modell ja angezeigt, das Finanzamt hat es vorliegen. Es kann keine Steuerhinterziehung sein. Wir haben keine Informationen vorenthalten. Wenn ihr nicht in der Lage seid, es zu durchdringen oder zu prüfen, dann ist es legal. Ich bin jetzt ausgewichen, Sie haben es gemerkt, aber weil ich mir selber den Lobbyprozess zu dieser Diskussion der Transaktionssteuer nicht angeschaut habe. Ich habe da eine persönliche Meinung dazu. Ich glaube schon, dass das eine sinnvolle Sache wäre. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich diesen Prozess anschauen würde, würde man wahrscheinlich auch eine rege Lobbyaktivität entdecken. Und meistens ist es halt so in den Gesetzen, die wir uns angeschaut haben, dass halt doch die Übermacht der Lobby aus dem Bankenbereich sehr groß ist. Also das ist schon wirklich, da ist sehr viel Geld investiert, da sind sehr viele Leute drin. Und also bei Cum-Ex war es so, in dem Steuerreferat 4C1, dass eben für die Kapitalertragssteuer auch zuständig war und diese Gesetze, da saß zeitweise ein Referatsleiter, der eine Zeit lang sogar noch nicht mal eine Sekretärin gefunden hat. Also, und der ist sozusagen im Gesetzgebungsverfahren dann auf die ganze Bankenlobby gestoßen, hinter der fatalerweise wiederum Hanno Berger stand. Der hat denen das nämlich vorgeschrieben, hat es an die Lobbyverbände gegeben. Die Lobbyverbände haben es in dieses Referat gegeben oder in diesen Gesetzgebungsprozess. Und am Ende kam es bis aufs Komma teilweise so, wie Hanno Berger es vorher geschrieben hatte. Das konnten wir halt durch Cum-Ex, durch die Ermittlungen sehen.
Frank Heber, mein Name. Also auf mich wirkt das Ganze ja wie multiples Staatsversagen. Welche strukturellen Gründe sehen Sie da, die da vielleicht für verantwortlich sind? Und welche Empfehlungen könnte man vielleicht auch daraus entwickeln, damit solche Dinge in Zukunft nicht mehr passieren? Also es zeigen sich ja auch, finde ich, Parallelen zum Wirecard-Fall. Da gab es auch viele Red Flags. Die wurden auch aus, also Deutschland intern war offenbar nicht fähig, da effektiv gegen vorzugehen, bis es eben vom Ausland eben fast schon ja nicht mehr haltbar war. Also welche Gründe sehen Sie da struktureller Art und welche Empfehlung könnte man da vielleicht ableiten, dass es nicht mehr passiert? Weil das eben Leute mit Gewinnerzielungsabsicht vielleicht auch mal sich in eine Grauzone oder darüber hinaus bewegen, das wird man nie verhindern können. Die Frage ist ja, was macht man dann damit als Staat?
Wenn ich da den ersten Satz dazu sage, Wirecard war im Vergleich ein relativ einfacher Fall. Wirecard ist im Vergleich zu Cum-Ex einfach. Es ist ein paar Treuhandkunden vorgespiegelt worden. Also ich sage mal so ganz grob. Natürlich hat sich jetzt sehr viel mehr noch rumherum ermittelt. Ja, da hat der Wirtschaftsprüfer gepennt. Die deutsche Börse war begeistert von einem System, das sich ernährte aus weltweiten Glücksspielabwicklungen. Und das war unser deutsches, IT-Vorzeigeunternehmen. Ja. Also war schon alles ein bisschen schräg bei Wirecard von Anfang bis Ende. Aber warum sagen Sie strukturell? Da fehlt der Wille, unsere Gesellschaft richtig zu schützen vor Finanzkriminalität. Und Finanzkriminalität gibt es auf der ganzen Welt. Das ist mal stärker, mal schwächer, je nachdem, wie sich die Gesellschaft eben dagegen stellt und effektiv dagegen kämpft. Und wir haben in Deutschland halt auch aus der Vergangenheit ein System, das nicht besonders wehrhaft ist für hochkomplexe Fälle. Wirecard wird jetzt sehr gut ermittelt. Jetzt spät natürlich, aber wird schon sehr, sehr gut, sehr gut ermittelt, nach dem, was ich sehe. Also vorbehaltlich bessere Kenntnis. Aber für die großen, vernetzten Banden, Und das gilt nicht nur für diese gemeine Kriminalität, wie Drogenschmuggel, weltweite Prostitutionshandel und so weiter und so weiter. Das gilt natürlich auch wirklich für die Finanzmarktkriminalität. Dem muss ich geeignete Instrumente entgegenstellen. Und es muss der unbedingte Wille da sein, das nicht zuzulassen. Und dann auch mal hart zu sein gegen denjenigen, der am Abend vorher in der Zeitung einen Scheck über 10.000 Euro hingehalten hat, weil er damit die Ober- oder irgendeine Kinderhilfe unterstützt. Da ist unser föderales System ein Riesenproblem. Also das geht eigentlich gar nicht. Und wir haben keine effiziente Ermittlungsbehörde. Die große länderübergreifende, also Bundesländer und auch internationale Wirtschaftskriminalität jetzt von Bundesseite angreift. Und dann so wurschtelt halt jeder Einzelne vor sich hin. Die Stuttgarter sagen, es ist wahnsinnig kompliziert. Ja, das kann ja schon sein, dass es kompliziert ist, wenn man allein brütet drüber. Logisch. Ja.
Moment. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? EY hat doch Wirecard geprüft und versagt. Und sind die da zur Verantwortung gezogen worden? Wie ging das aus?
Also was ich weiß, ist, dass die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer ihre Zulassung zurückgegeben haben. Die sind schon draußen. Und Wirecard hat, also gegen EY gibt es schon Ermittlungsverfahren, glaube ich schon, ja.
Wenn ich darf, würde ich noch ganz kurz zu der Frage davor auch einmal was sagen, weil mir das schon auch wichtig ist, jetzt nicht nur hier zu sitzen und zu Recht das aufzuzählen, was alles schiefgegangen ist in Deutschland. Also wenn man jetzt nach vorne denkt, wie das besser werden kann, das wäre auch Teil Ihrer Frage, finde ich, lohnt sich der Blick in verschiedene Länder. Also zum einen, wenn man in die USA schaut, die haben diese Cum-Ex-Geschäfte sehr früh erkannt. Die hatten im Senat so einen Ausschuss, die haben ja immer mal wieder diese berüchtigten Ausschüsse, wo irgendwelche Top-Manager sitzen, wie die Schuljungen, und dann sich Fragen gefallen lassen müssen. Das gab es auch zu Cum-Ex, da war auch ein Senator, der hieß damals Obama, dabei. Und da gab es auch einen Report dazu. Und das Interessante ist, sie haben diese Geschäfte, Cum-Ex-ähnliche Geschäfte, sehr genau erkannt. Es waren zwei Personen der Deutschen Bank dabei, die später jetzt zu den Beschuldigten auch zählen in Europa. Und es hat mal ein Merrill Lynch Banker gesagt, dass es relativ klar die Ansage war. Ja, also in den USA geht das nicht. Ja, aber wenn ihr jetzt in Europa eine Staatskasse plündert, dann soll es uns auch nicht stören. Also so war das Signal. Und diese Branche, das hat man auch gesehen, hat sehr genau geguckt, in welchem Land das Entdeckungsrisiko wie hoch war. Die USA hat noch etwas gemacht oder macht noch etwas besser in meinen Augen, nämlich sie incentivieren Whistleblower. Also ich glaube, also man braucht ganz dringend Insiderkenntnisse. Die Steuerfahnder hier in Deutschland, also ne, das sind halt Steuerfachleute mit dieser staatlichen Ausbildung, und die machen dann noch einen Zusatzausbildung, die irgendwie über ein paar Monate geht, und dann sind sie Steuerfahnder. Aber was da auf der Gegenseite an Leuten unterwegs ist, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und meines Erachtens kann man dem nur Herr werden, indem man Informationen aus der Branche selber kommt. Und in einer Branche, in der eines vor allem zählt, nämlich Geld, halte ich es für nicht den falschen Ansatz, sondern den richtigen, zu sagen wie die USA oder die amerikanische Börsenaufsicht SEC: Wenn ein Whistleblower kommt und wir auf Basis seiner Meldung Geld zurück in die Staatskasse holen, dann beteiligen wir ihn daran. Und das bedeutet, im Fall von Cum-Ex zum Beispiel oder Ähnliches, also es gibt Cum-Ex-Nachfolgemodelle, die wir Cum-Fake genannt haben, die in den Jahren danach liefen mit der Deutschen Bank. Da gab es auch Whistleblower. Wenn man bei solchen Geschäften einen Prozentsatz bekommt, dann ist man einfach ein reicher Mensch. So, und das heißt, in der Logik dieser Finanzleute kann es dann irgendwann der Punkt sein, dass man sagt, ich lasse die Bombe hochgehen, dann bin ich auch reich, und dann haben die anderen das Problem. Und ich glaube, ohne dieses Insiderwissen geht es nicht. Gleicher Punkt, Schweiz. ich habe das auch gesehen. Warum hat die Schweiz das so früh entdeckt? Und was ich ganz, ganz beeindruckend fand, die haben nicht nur Cum-Ex dicht gemacht, sondern diese Nachfolgemodelle, also dieses, was wir Cum-Fake zum Beispiel genannt haben, basierend auf amerikanischen Wertpapieren namens ADRs, die haben die schon vor 15 Jahren oder so entdeckt oder gesehen, dass es ein Problem sein könnte und gestoppt. Und ich habe mit ihnen gesprochen, gefragt, wie habt ihr das gemacht? Also wir in Deutschland haben Cum-Ex alles hinter uns und es kommt die SEC und bestraft die Deutsche Bank für 80 Millionen Dollar wegen dieser Geschäfte und wir wissen immer noch nicht, worum es geht. Wie konntet ihr das irgendwie schon 2007 sehen? Und sie haben mir dann erklärt, ihre Abteilung ist nicht riesig, die diese Steuergesetze macht, aber es sind allein 4 ehemalige Aktienhändler dabei. Und das ist, glaube ich, das Know-how, das es braucht, weil für diese Aktienhändler war vollkommen klar, wenn ich es mit Leerverkäufen mache, dann kann ich es auch mit Reverse Market Claims, mit ADRs und allen möglichen anderen Papieren, wie auch immer sie heißen, machen. Und sie konnten es sehr früh stoppen. Letztes Beispiel aus dem Ausland, ausgerechnet sagen dann einige Italien. Da geht es mir eher um die Ermittlungsfähigkeit, auch im Bereich der Steuerfahndung. In Italien gibt es die Guardia di Finanza, das ist die Finanzpolizei, das ist eine militärische Einheit von 30.000 Mann, die unter Waffen steht, die gepanzerte Fahrzeuge alles haben. Ja, die machen auch Zoll, ja, die machen aber auch Geldwäsche, aber die machen auch die Steuersachen. Und sie haben in bestimmten Bereichen der organisierten Kriminalität, gelernt natürlich aus der Mafia, auch die Möglichkeit, eben anders vorzugehen, nämlich im Bereich quasi der Beweislastumkehr. Also die können schon sagen, woher kommt der Ferrari? Ja? Und wenn du mir nicht erklären kannst, woher kommt, ordentlich, dann können wir da auch genau reingehen oder im schlimmsten Fall euch da wehtun, da treffen, wo es wehtut und das konfessieren. So, das heißt, auf diesen Ebenen, also diese Guardia di Finanza, das ist halt auch ganz anders ausgebildet. Die haben nicht nur Waffen und so, also hier ist ja, wenn die Steuerfahndung kommt, die stellt Fragen und wenn sie nichts hört, dann geht sie wieder im Zweifel, wenn das LKA nicht dabei ist oder so. Die können selber festnehmen, die sind auch viel geschulter im kriminalistischen Vorgehen, in Verhören, in internationalen grenzüberschreitenden Ermittlungen, in Razzien. Insofern glaube ich, dass es so eine Ermittlungsbehörde, die eben nicht in einem Bundesland angesiedelt ist, sondern bundesweit agiert, sehr wichtig wäre. Herr Lindner denkt aber etwas nach oder sagt das zumindest, aber das bezieht sich nur auf die Geldwäsche und ich glaube, das ist auch noch zu kurz gesprungen.
Ich hätte hier noch online 2 Fragen. Soll ich die eben gerade noch verlesen? Es gibt die Frage, warum wurde bisher nur Dr. Christian Olearius angeklagt und nicht Max Warburg? Beide waren doch Mehrheitsgesellschafter der Warburg Bank.
Also ich glaube, das ist kein Zufall, aber es ist eine berechtigte Frage. Herr Olearius ist auf jeden Fall bislang in vielen Dokumenten und so weiter sehr viel aktiver. Vielleicht hat er aber auch das Pech, Tagebuch geschrieben zu haben. Herr Warburg, würde mich auch interessieren, wie das weitergeht. Denn es ist schon so, sowohl Herr Warburg als auch Herr Olearius haben beide eigenes Geld genommen in Cum-Ex gesteckt und selber mit Eigengeschäften Cum-Ex-Geschäfte gemacht. Das heißt, meines Erachtens, wenn ihnen nicht vollkommen egal ist, wo sie ihr eigenes Geld reinstecken, haben sie auch diese Geschäfte natürlich auch irgendwie gesehen und erkannt. Und genau darum geht es ja in dem Olearius-Verfahren zurzeit auch. Weshalb ich schon davon aus, also es wird ermittelt und ich gehe auch davon aus, dass das nochmal Thema wird. Aber bisher, das stimmt in der öffentlichen Wahrnehmung, ist Herr Olearius sehr viel präsenter. Dabei muss man auch sagen, dass auch bei Treffen mit Herrn Scholz, zum Beispiel auch bei dem ersten Treffen, Herr Warburg genauso dabei war.
Die zweite Frage, die ich noch hätte, ist von Margret Simons. Es geht nochmal um Tim Engel. Was weiß man über ihn und welche Erwartungen darf bzw. Befürchtungen muss man haben?
Also ich kenne ihn nicht. Er kennt mich, glaube ich, auch nicht, aber wir werden uns bestimmt noch kennenlernen. Und Erwartungen natürlich sehr große. Also die Erwartung ist natürlich, dass er diese Hauptabteilung H, diese Cum-Ex-Abteilung, sehr erfolgreich und intensiv führt und die zentralen Ermittlungsverfahren auch weiterbringt. Ich meine, wir sind gerade in der Situation, es sind noch Milliardensummen noch bei den Banken. Es gibt noch keine Anklagen, die sind auch, glaube ich, noch nicht in Sicht bei der WestLB, bei der HSH. die Deutsche Bank als ein sehr zentraler Player sitzt, glaube ich, auch noch recht entspannt im Schaukelstuhl. Also insofern, glaube ich, sind die Erwartungen sehr hoch und die Erwartungen richten sich aber auch an die Politik, dass da auch hinreichend Unterstützung da ist. Da mache ich mir gerade so ein bisschen Sorgen, wenn ich sehe, dass der NRW-Justizminister Limbach von den Grünen halt eben schon versucht hat, ja im letzten Herbst Frau Borhöcker die halbe Abteilung wegzunehmen. Das erschließt sich einfach nicht und es ist ein ganz anderes Signal, als sein Vorgänger gesetzt hat, der das zur Chefsache gemacht hatte.
Also die Finanzwende, das ist eine hochinteressante Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eben solche lobbyunabhängig, auch wirklich völlig unabhängig, solche Fragestellungen in der Finanzwelt aufzugreifen, ein bisschen populär umzusetzen und dann ja, Hinweise und auch Druck zu machen. Und der Dr. Schick, der Mitbegründer, der ist hochkompetent, war wirtschaftspolitischer Sprecher der Grüne und die können schon was bewirken und Frau Brohilger geht dort als Geschäftsführer hin. Das ist total spannend, weil da wirklich zwei intellektuelle Cracks zusammen mit einer anderen sehr guten Mannschaft zusammenkommen. Aber gut, die müssen auch irgendwie finanziert werden und ob die auf Dauer, also das ist ja eine breite Bürgerbewegung und so muss man das auch aufsetzen. Vielleicht zu der Frau Brohilger noch eines. Die Frau Brohiger hat wirklich gearbeitet für eine ganze Abteilung und insofern war die auch wirklich ein Leuchtturm der Justiz. Und es ist, also ist ein großer Verlust, dass sie geht. Sie hat selbst diese 11 Länder, die der Herr Bognani ansprach, in denen 2014 diese Durchsuchungen stattfanden, da hat die überwiegend selbst die Rechtshilfeersuchen gemacht. Sie hat sich selbst übersetzt, weil keine entsprechenden Ressourcen da waren. Sie hat verhandelt mit diesen ganzen Justizverwaltungen. Also es war unglaublich, was sie hingekriegt hat. Ich habe das alles mitgekriegt, weil damals hatte ich nur so ein paar Drähte und Informationen, so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt mitwirken konnte, insbesondere in der Schweiz. Und konnte das da so von der Ferne mitsehen und habe es dann in der Akte gesehen. Also das ist unglaublich, was sie geleistet hat. Und die wird bei Finanzwende sicherlich in die Zukunft und in die tiefe Vergangenheit wird sie sicherlich sehr gut beitragen können.
Nur eine kurze Ergänzung. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, was Finanzwende machen. Ich bin sehr gespannt, ob sie da diese Öffentlichkeit nutzen können. Und trotzdem sehe ich es mit gemischten Gefühlen, weil da natürlich Leute vereint sind, sehr gute Leute, wie eben Herr Schick, der den ersten Cum-Ex-Untersuchungsausschuss initiiert hat. Zwischenzeitlich auch ein Herr De Masi, der jetzt sich politisch anders engagiert. Das weiß ich auch noch nicht, muss ihn auch noch mal fragen, warum er das macht. Aber der auch sich sehr gut auskannte. Und beide sind aus dem Parlament raus und haben sich auf dieser eher aktivistischen Ebene engagiert. Und jetzt auch Frau Borhöcker. Natürlich bringt die der Finanzwende da ein unglaubliches Know-how. Trotzdem kann man natürlich auch sehen, dass sie, wie ich ja gerade auch sagte, schon auch eine Lücke reißt bei den Ermittlungen. Und insofern weiß ich gar nicht, was das für ein Zeichen ist, dass die Leute, die sich sehr gut auskennen, die diesen Kampf eigentlich aufgenommen haben über viele Jahre, am Ende sagen, wir gehen jetzt an diese Stelle und versuchen es über die Öffentlichkeitsarbeit, weil ja, sie zum Teil vielleicht den Eindruck gewonnen haben, dass an den Stellen, an denen sie waren an wichtigen Stellen, es nicht weiterging. Das ist natürlich auch ein bisschen bedenklich.
Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, schon eine Resignation. Und man sieht, dass die guten Leute im Bundeszentralamt versteuern, die merken halt, es ist der Rückhalt nicht da, es werden nicht die Strukturen geschaffen. Wir haben in Deutschland kein FBI, das bräuchten wir, wie andere Länder einfach auch. Wir sind da einfach keine Ausnahme. Und es ist schon ein resignativer, es ist schon ein bisschen Abstimmen mit den Füßen, das muss man schon sagen. Es gibt immer wieder einzelne Leute und wir haben, unser Rechtsstaat ist schon in einer guten Verfassung. Aber so die richtigen Anforderungen, da wird es schwierig.
Ich möchte zum Abschluss im Zusammenhang mit dem Thema Börsenaufsicht noch mal kurz auf Immanuel Kant zu sprechen kommen, dessen 300. Geburtstag wir am 22. April gefeiert haben. Im Anhang 2 zu seiner Schrift zum ewigen Frieden formuliert er das Publizitätsgebot. Er schreibt: Alle auf das Recht anderer Menschen bezogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind Unrecht. Kant spricht sich damit gegen die Verschwiegenheitskultur aus. Was hat dieses Publizitätsgebot also mit unserem Thema zu tun? Zunächst hat es mit dem deutschen Börsengesetz zu tun. Das deutsche Börsengesetz regelt unter § 10 nämlich die Verschwiegenheitspflicht. Der Bundesrat hat dazu einen Gesetzentwurf eingebracht, § 10 Absatz 3, der die Verschwiegenheitspflicht regelt, soll geändert oder mehr oder weniger fast abgeschafft werden. Im Entwurf stehen folgende Worte: Das Börsengesetz führt dazu, dass insbesondere die Börsentatsachen, die ihnen vorliegen, nicht an die Finanzbehörden übermitteln dürfen, obwohl diese Tatsachen für die Aufarbeitung und Ahndung der Cum-Ex-Sachverhalte mitunter entscheidend sein könnten. Ist dieser Vorstoß in Richtung weniger Verschwiegenheit, ist es ein Vorstoß, der wirkungsvoll sein könnte? Das ist, die Gesetzesänderung ist noch nicht durch, glaube ich, oder?
Also ich verfolge das Gesetzgebungsverfahren nicht, aber die deutsche Börse ist natürlich das Herz. Und meine Analyse hat angesetzt an der deutschen Börse, an dem Softwareprogramm Cascade, dem Handelsprogramm Cascade. Und wenn man sich das mal anschaut, wenn man die Gelegenheit hat, das sich anzuschauen und die Abläufe anzuschauen, dann sieht man, wie es funktioniert. Ja, und in der Börse war es natürlich bekannt, diese Peaks, die da abliefen. Und da sitzen auch gute Leute. Und die wussten schon, was gespielt wird. Durften es nicht mitteilen, ja.
Also bin ich auch dafür. Und es gibt halt verschiedene Stellen, an denen immer so ein Schutzmechanismus kommt, der Intransparenz, also dieser Mantel, der da drüber geworfen wird. Als zum Beispiel 2007 sich ein Whistleblower an die BaFin gewandt hat und ganz konkrete Cum-Ex-Geschäfte der WestLB benannt hat, mit allen Beteiligten und auch den Gewinnerträgen und so weiter. Da hat die BaFin Folgendes getan. Sie ist zur WestLB gegangen, hat gefragt, ist da was dran? Sie hat es nicht nur gefragt, sondern sie hat auch noch interne Dokumente, die der Whistleblower zur Verfügung gestellt hat, mitgeschickt, sodass seine Identität in Gefahr war. Die WestLB hat dann geprüft und hat nach 2 Wochen gesagt, keine Sorge, das ist nichts, also wenn, dann ist es Kum-Kum, ist alles gut. Und dann hat die BaFin Folgendes getan, sie hat es weggeschlossen und niemals jemandem mitgeteilt. Und im Nachhinein, als ich das irgendwann mal recherchieren konnte, haben wir sie natürlich konfrontiert, warum habt ihr das eigentlich nicht der Staatsanwaltschaft oder der Steuerfahndung gegeben? Warum habt ihr das einfach weggeschlossen? Und da haben sie auch behauptet, fälschlicherweise, aufgrund der Bank- und Geschäftsgeheimnisse dürften sie dies nicht. Das ist natürlich, wenn es um Straftaten geht, stimmt das nicht. Aber dieser Mantel wird immer wieder drüber geworfen. Und übrigens auch das Steuergeheimnis wird meines Erachtens genauso ausgelegt, dass es oft eher Täter schützt, auch zum Beispiel im Rahmen von Berichterstattung. Also mit dem Verweis auf Steuergeheimnis wird uns eigentlich fast keine einzige journalistische Anfrage beantwortet. Dabei kennt das Steuergeheimnis genau die Ausnahme, dass wenn die Öffentlichkeit, wenn es ein erhebliches öffentliches Interesse gibt und es auch die Informationen, um die es geht, geeignet sind, das Vertrauen in sozusagen auch das Finanz- und Steuersystem Deutschlands zu schädigen oder zu stärken, dass dann eben auch das Steuergeheimnis eben nicht gilt. Aber trotzdem verstecken sich auch alle Ministerien und Behörden immer dahinter und es, man muss fast immer als Journalist in Erwägung ziehen, dann vor Gericht zu ziehen, um ganz banale, relevante Informationen zu bekommen. Also Transparenz ist da noch an vielen Stellen nötig und macht es Tätern einfacher.
Gibt es sonst noch Fragen? Sonst bedanke ich mich bei Herrn Bonjani und bei Herrn Seid, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich hoffe, mit dieser Veranstaltung dem größten Steuerskandal der Geschichte wieder etwas mehr Aufmerksamkeit verschafft zu haben. Und vielleicht können wir den Dank an die beiden Herren mit einem kleinen Beifall zum Ausdruck bringen. Oder haben Sie noch Fragen?
Also ich hatte tatsächlich noch eine Frage. Ja, die und zwar, mein Name ist Dr. Gregor Katzgren-Ohrendorfer. Ich habe die Transparenz, Intransparenz und Systeme, Institutionen und Strukturen, die arbeiten ganz oft und jetzt auch in Ihrem Fall, in dem ich jetzt mich noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt habe, wenn alle Systeme miteinander die Glaubwürdigkeit von Cum-Ex in Frage stellen, jeder jeden deckt und Sie hat es eingangs erwähnt, man kann es gar nicht glauben, dass ein System über Jahrzehnte besteht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel davon Kenntnis erfahren würden, dass Sie ein System kennen, das transparent 2,7 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht, in Destatis überall quasi auftaucht und dieses System 270.000 Fälle pro Jahr generiert und sämtliche Institutionen, also sämtliche Gerichte, beispielsweise in Baden-Württemberg 107 Amtsgerichte, 17 Landgerichte und 2 Oberlandesgerichte, wenn diese alle in einem System quasi miteinander verbunden sind, miteinander zusammenarbeiten und sich miteinander decken, welchen Tipp würden Sie jemandem geben, wie man dieses System tatsächlich nur in Baden-Württemberg sprengen kann?
Fernsehfilm machen,
oder? Ja, klingt auf jeden Fall nach Arbeit wie Leuten wie mich. Also ja, also ich kann nur Menschen, die in Kenntnis von solchen Systemen sind, vor allen Dingen aus dem Inneren heraus dazu ermuntern, sich an Kollegen von mir oder an mich zu wenden und wir versuchen dann den Dingen nachzugehen.